Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Pater Thomas Höflich aus Schwarzenfeld. Wir beten am ersten Donnerstag im Monat besonders um geistliche Berufe zum Priestertum und gottgeweihten Leben. Und heute können Sie eine Wirkung des Gebetes hören, wie Gott jemanden umwandeln kann, wenn er ihn zu seinem Dienst beruft. Und das ganz konkret an der Berufungsgeschichte von Pater Thomas Höflich. Vom Industriemechaniker, Schlagzeuger in einer Heavy-Metal-Band, aus der Kirche ausgetretener, standesamtlich verheiratet, zerbrochene Ehe bis hin zum Ordenspriester als Passionist. Und wie das alles vor sich ging, das erzählt er uns heute. Ich freue mich, dass der Passionistenpater Thomas Höflich aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz heute bei uns zu Gast ist und Zeugnis davon gibt, wie Gott ihn dazu berufen hat. Grüß Gott, Pater Thomas.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Danke, dass Sie dazu bereit waren. Das ist ja auch immer eine ganz persönliche Geschichte. Danke, dass Sie die mit uns teilen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das Wirken Gottes teilt man immer gern.
Ja, jetzt in dem Fall wäre es auch ganz schön, wenn wir Fernsehen wären. Dann würde man Ihren schwarzen Habit sehen mit dem weißen Herzen und dem Kreuz der Passionisten auf der Brust. Wir haben ein Foto von Ihnen auch auf der Homepage. Da kann man einmal schauen, mit wem wir es heute zu tun haben. Pater Thomas, wir freuen uns jetzt auf Ihr Zeugnis, auf Ihre Lebensgeschichte, wie Gott Sie an sich gezogen hat.
Ja, dann fange mal an zu erzählen von meiner Geschichte und von meiner Berufung. Ich muss etwas ausholen dazu. Es ist eine längere Geschichte. Ich wurde am 5. Mai 1976 als Steffen Höflich in Aschaffenburg geboren. Am 13.06.1976 habe ich das Sakrament der Taufe empfangen und bis zu meinem 6. Lebensjahr wuchs ich in normalen Familienverhältnissen auf. Der katholische Glaube spielte in unserer Familie bis dahin eigentlich eine nebensächliche Rolle. Im Jahr 1982, also ich war 6 Jahre alt, haben sich für mich völlig unerwartet meine Eltern getrennt. Meine Mutter, meine 2 älteren Geschwister und ich, wir zogen aus meinem Elternhaus aus und meine Mutter war von da an berufstätig, sodass auch meine Geschwister und ich oft auf uns alleine gestellt waren. Und ich habe sehr unter dieser Situation gelitten und vor allem darunter, dass meine Mutter eben wenig Zeit für mich hatte. Außerdem hat sie als alleinerziehende Mutter, hatte sie sehr zu kämpfen mit dieser schwierigen Situation in den 80ern als alleinerziehende Mutter. Es war nicht einfach. Und es fanden in unserer Wohnung damals am Abend oft Partys statt mit Nachbarn, die im Haus wohnten. Wir waren in so einem Mehrfamilienhaus. Und diese Nachbarn, das waren größtenteils US-Soldaten, die in Aschaffenburg stationiert waren. Heute weiß ich, dass das Verzweiflungstaten meiner hilflosen Mutter waren. Sie suchte irgendwo wieder Anschluss an das Leben, aber meine Geschwister und ich wuchsen in ziemlich chaotischen Familienverhältnissen auf, aber es war für uns trotzdem irgendwie normale Realität. Und der katholische Glaube spielte zu dieser Zeit in unserer Familie überhaupt keine Rolle mehr. Im Gegenteil, es machte sich eigentlich mehr und mehr ein antikirchliches Bild bei uns zu Hause breit. Trotz allem aber bin ich dann durch die Gnade Gottes im Jahr 1985 zur Erstkommunion gegangen und wurde dann 1988 gefirmt. Im Jahr 1991 machte ich meinen qualifizierten Hauptschulabschluss und begann eine Lehre dann als Industriemechaniker. Ich habe meine Ausbildung danach abgeschlossen und wurde in meiner Firma übernommen und dort war ich dann auch unterbrochen von 10 Monaten Bundeswehr im Jahr 1997. Also ich war in dieser Firma dann bis zu meinem Klostereintritt im Jahr 2012 beschäftigt. Mein berufliches Leben war eigentlich das Einzige, was ich immer beständig fortgeführt habe, die einzige Konstante in meinem früheren Leben, könnte man sagen. Und die Arbeit hat mir auch immer viel Freude bereitet. Aber im Jugendalter war es dann so, dass ich immer stärker abgedriftet bin in ein sündhaftes Leben. Ich machte meine ersten Erfahrungen mit Alkohol und auch weiblichen Bekanntschaften. Mit 17 Jahren hatte ich dann meine erste feste Freundin Und das war mir zu dieser Zeit überhaupt nicht bewusst, dass das irgendwie sündhaft ist, weil es machen ja alle so, habe ich mir gedacht. Und damals hatte ich auch so gut wie kein christlich-moralisches Verständnis für die Dinge. Aber trotzdem hat sich damals bei mir eine innere tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit und vor allem nach Orientierung breit gemacht. In dieser Zeit kamen in mir auch die ersten Fragen nach der Wahrheit oder nach dem Sinn im Leben auf. Vor allem der Sinn des Leidens hat mich wirklich beschäftigt. Die Frage danach, weil es war bei mir seit der Trennung von meinen Eltern immer irgendwie präsent. Und damals war ich aber so weit weg von Glauben und Kirche, dass es mir überhaupt nicht in den Sinn kam, dort nach Antworten auf meine Lebensfragen zu suchen, also im Glauben oder in der Kirche. Also habe ich mich immer weiter und immer tiefer in die weltliche Spaßgesellschaft und auch die Sünde verstrickt. Ich begann damals dann Schlagzeug zu spielen in einer Heavy-Metal-Band. Das war damals die angesagte Musikrichtung bei mir in der Schulklasse auch. Und mein kompletter Freundeskreis befand sich auch in dieser Szene, in der Heavy-Metal-Szene. Und wir haben am Wochenende immer die Hardrock- und Heavy-Metal-Bars in der Stadt besucht und viel Alkohol getrunken. Und in dieser Szene, muss ich sagen, herrscht eine unglaublich antichristliche und ja fast schon, kann man sagen, diabolische Stimmung. Und diese Stimmung, die hat auch mich erfasst und ich begann auch dann auf die Kirche zu schimpfen. So kam ich dann immer weiter weg von Christus und seiner Kirche. Und es hat sich in mir auch gleichzeitig aber eine immer größere innere Leere eingestellt, die mich mehr und mehr in Verzweiflung und Traurigkeit versinken ließ. Die tiefe innere Sehnsucht nach Liebe, heute weiß ich, dass das nach Gott ist, die war ja irgendwie da. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich diese innere Sehnsucht stillen sollte. Ich fand überhaupt keinen Zugang. Ich wusste ja noch nicht einmal damals, nach was ich eigentlich suche, wonach ich Sehnsucht habe. Also habe ich weiter in der Welt gesucht. Und bin dann schließlich auch am 1.3.2001 aus der Kirche ausgetreten. Weil wie gesagt, ich habe angefangen zu schimpfen über die Kirche, habe darin überhaupt keinen Sinn gesehen und habe dann, wie meine Freunde auch, der Kirche den Rücken zugekehrt und bin ausgetreten, was ich heute für einen meiner größten Fehler halte. Über die ganzen Jahre hinweg hatte ich durchgängig Beziehungen mit Frauen, mal länger, mal kürzer. So kam es dann auch, dass ich im September 2003 meine spätere standesamtliche Frau kennenlernte. Sie war zu dieser Zeit kirchlich verheiratet, sie lebte aber getrennt von ihrem Mann und hat zwei Kinder. Ich zog ein bei ihr nach ihrer gesetzlichen, aber nicht kirchlichen Scheidung und wir heirateten standesamtlich im August 2004. So lebte ich dann eben mit einer Familie, mit Frau und zwei Kindern und diese zwei Kinder, die mich auch sehr gut akzeptierten. Und ich habe damals gedacht, eben den Halt endlich gefunden zu haben, nachdem ich mich so sehr gesehnt habe. Aber heute weiß ich, dass auch das eine Verzweiflungstat war, denn meine inneren tiefen Fragen, die waren noch da und die haben auch weiterhin wie Feuer auf meiner Seele gebrannt. Aber auch in dieser Lebensweise, in der Familie, mit Frau, zwei Kindern, habe ich keine Antworten auf meine tiefen inneren Fragen gefunden. Im Gegenteil, meine Partnerin verstand meine Gedanken überhaupt nicht. Sie war ist ein komplett anderer Mensch als ich. Und das führte bei uns beiden immer wieder zu vielen so Grundsatzdiskussionen. Aber um des Friedens willen und aus Angst, meinen eingebildeten Halt zu verlieren, habe ich meistens nachgegeben beim Streiten oder bei den Diskussionen. Habe dann gesagt, ja, du hast recht und ja. Aber sie verlor dadurch natürlich zu Recht immer mehr den Respekt gegenüber mir. Außerdem war ich auch seit 2001 in Gesprächstherapie bei einer Psychologin und ich hoffte, über die Psychologie Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Doch auch die Psychologie konnte mir keine Antworten geben, die mich zufriedenstellten. Ich bekam Antworten wie, naja, sie sind halt anders oder sie müssen auch mal an sich selbst denken. Ich denke, die Therapeutin wollte mir sicherlich damit helfen, aber eine echte Hilfe war das für mich nicht, weil ich hatte ja sehr unter dem Egoismus in der Gesellschaft gelitten. Und durch solche Aussagen wie, sie müssen halt mal an sich denken oder mehr an sich denken, noch mehr an sich denken, wurde ich eigentlich noch mehr bestätigt. Mit Egoismus auf eine egoistische Welt zu antworten, das konnte damals für mich nicht die Lösung sein. Und sicherlich habe ich durch die Gespräche meine Probleme erkannt, aber ich fand keine Hoffnung auf Heilung. Ich habe mich damals von keinem Menschen richtig verstanden gefühlt und total hilflos und einsam. Ich habe angefangen zu denken, ich bin nicht normal. Außerdem habe ich so gut wie überhaupt keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen. Ich hatte auch Selbstmordgedanken und teilweise auch konkrete Pläne. Letztendlich ist dann auch noch meine damalige Beziehung zerbrochen und somit auch meine selbstgebastelte Familie. Und so stand ich vor einem riesigen Scherbenhaufen und wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Das war im Juni 2008, aber dann begann mein neues Leben.
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, heute mit der Berufungsgeschichte von Pater Thomas Höflich, Passionistenpater aus Schwarzenfeld. Wir sind gespannt, wie es weiterging.
Als ich am 19.06. vorübergehend dann zu meiner Mutter zog, war ich total am Boden zerstört. Ich machte niedergeschlagen und weinend am Morgen einen Spaziergang und ich fühlte in mir so eine tiefe innere Leere und Hoffnungslosigkeit. Es ist alles für mich zerbrochen an diesem Tag. Und ich bin bei diesem Spaziergang an einem Maria-Hilf-Martel vorbeigelaufen. Das kannte ich, war schon immer oder schon sehr oft da, aber ich habe es nie wahrgenommen. Aber an diesem Tag hat mich irgendwas dorthin gezogen und ich bin auf die Knie gefallen vor diesem Martel. Wohlgemerkt, zu dieser Zeit war ich ganz weit weg vom Glauben und aus der Kirche ausgetreten, aber in diesem Augenblick fiel ich dort vor Maria auf die Knie und habe gebetet, Maria, bitte hilf mir. Das war zunächst alles und ich bin weitergegangen. Ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, dass diese kleine Handlung so eine große Auswirkung auf mein Leben hat. Heute bin ich dafür unendlich dankbar und ich feiere den 19. Juni seitdem jedes Jahr als meinen wahren Geburtstag. In großer Dankbarkeit gegenüber der Mutter Gottes auch. Gott hat in dem Augenblick nur darauf gewartet, dass ich endlich mein Herz für ihn öffne und das habe ich über seine Mutter an diesem Tag auch endlich getan. Ein paar Tage später dann bemerkte ein junger Arbeitskollege, der Alex, meine innere Not und hat gefragt auf der Arbeit, was ist mit dir los? Und ich habe einfach mein Herz ausgeschüttet. Ich habe alles erzählt, was mir so am Herzen lag und er hat alles angehört, geduldig und schweigend hat er mir zugehört. Und dann habe ich als letzten Satz zu ihm gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, bei mir geht alles schief. Daraufhin hat er dann angefangen zu antworten, zu mir zu sprechen und er hat mir dann später auch gesagt, dass er um die richtigen Worte vorher gebetet hat, um mir helfen zu können. Jedenfalls hat er dann zu mir gesagt, bei uns, also von seiner Sicht, ist das alles etwas anders. Wir leben christlich, wir sind Christen. Er hat mir von seinem Alltag als Christ erzählt und er hat zu mir gesagt, dass er und seine Familie an diesem Tag für mich beten werden. Und das hat mich ganz tief berührt. Dass jemand für mich betet, das war wirklich so in dem Augenblick mit das Schönste, was ich seit langer Zeit gehört habe. Und er hat auch außerdem drüber gesprochen, dass die Sünde eben, also er hat von der Sünde erzählt, und dass die eben an einem, in Anführungszeichen, haften bleibt und eben nur durch das Sakrament der Beichte von einem genommen werden kann. Er hat über die große Barmherzigkeit Gottes zu mir gesprochen, die einem dabei zuteil wird. Und alle seine Worte, die er gesprochen hat, die fielen mir in dem Augenblick ganz, ganz tief ins Herz hinein. Ich habe mich wie ein ausgetrockneter Schwamm gefühlt, der einen Tropfen Wasser aufsog. Und ich habe zu ihm gesagt, sprich nur weiter. Und innerlich habe ich gedacht, das sind endlich die Antworten, die ich immer gesucht habe in meinem Leben. Ich habe zu ihm gesagt, dann, dass ich ja gerne beichten gehen würde, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten. Aber er hat gesagt, du kannst mal zu einem Gespräch bei einem Priester gehen, einfach mal zum Sprechen. Und er hat mir gleich einen Termin ausgemacht beim Kapuzinerpater. Und mit gemischten Gefühlen ging ich dann ins Kapuzinerkloster nach Aschaffenburg, weil das ja für mich alles völlig neu war. Aber trotzdem war ich fest entschlossen, diesen Weg, diesen neuen Weg mal auszuprobieren. Und nach einem sehr langen Gespräch mit dem Pater, dem ich eigentlich nichts anderes erzählt habe als früher meiner Psychologin, habe ich schon gemerkt, dass ja das irgendwie anders ist. Das Gespräch, so ein Frieden habe ich da schon gemerkt. Und er spendete mir zum Abschluss den priesterlichen Segen und ich verspürte das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder sowas wie inneren Frieden. Und nach dieser Erfahrung wollte ich danach unbedingt wieder in die Kirche eintreten und beichten gehen. Ich habe dann gleich mein Wiedereintritt in Gang gesetzt und nach einem Monat war es dann soweit. Der Ortspfarrer hat mir dann das große Glaubensbekenntnis vorgelesen und ich habe aus voller Überzeugung darunter unterschrieben und ab diesem Augenblick war ich wieder Mitglied der katholischen Kirche und konnte endlich beichten gehen. Ich habe dann eine fast dreistündige Lebensbeichte abgelegt und nach der Lossprechung fühlte ich mich wirklich so, als ob eine zentnerschwere, tonnenschwere Last von den Schultern genommen war. Ich konnte mich nun, also bildlich gesprochen, vom Boden wieder aufrichten und wieder die Schönheit des Lebens sehen. Ich war wirklich ein neuer Mensch und total überwältigt von dieser Gnade, die Gott mir eben in der Beichte geschenkt hat. Nachdem ich gebeichtet habe, durfte ich dann auch nach sehr langer Zeit wieder den Herrn in der Eucharistie empfangen. Und ich kann mich noch sehr gut und sehr genau daran erinnern, weil es hat mich zu Tränen gerührt in dem Augenblick der Kommunion, weil Jesus sich mir, ich, den ich ihn verraten habe und verleugnet habe, so weit weg war von ihm, geschimpft habe und er schenkt sich mir. Ich konnte diese Liebe und Barmherzigkeit kaum fassen. Ich habe am ganzen Körper gezittert und in dem Augenblick war ich vermutlich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Nach diesen intensiven Erfahrungen begann ich nun selber ein religiöses Leben zu führen. Ich habe regelmäßig die Heilige Messe besucht und die Beichte. Ich habe sehr interessiert die Heilige Schrift und den Katechismus gelesen, habe den Rosenkranz täglich gebetet und geradezu die Bücher über den christlichen Glauben verschlungen. Es kam in mir auch die Lebensfreude zurück. Der Alex, mein Arbeitskollege, wurde mein bester Freund und ist es bis heute. Und ich war bei seiner Familie oft zu Gast. Alex' Mutter, Margit, ist eine sehr aktive Christin. Und mit ihr habe ich am Anfang viele, viele geistliche Gespräche geführt und sie hat mir sehr geholfen auf meinem Weg, gerade am Anfang und gerade im Umgang mit den vielen Verletzungen, die ich mitgebracht habe. Sie nahm mich auch mit in einen eucharistischen Gebetskreis, einen wöchentlichen, im Kapuzinerkloster. Und dort habe ich die eucharistische Anbetung und den Lobpreis kennengelernt und lernte so auch mehr und mehr die charismatische Erneuerung kennen. Ich habe Gebetstage besucht und Segnungsmessen und ich war von der Lebendigkeit der Kirche sehr beeindruckt. Früher habe ich immer gedacht, der christliche Glaube ist langweilig und nur was für alte Menschen und nun wurde ich tatsächlich eines Besseren belehrt bei diesen charismatischen Gottesdiensten. Die Kirche ist wirklich jung und überaus lebendig. Bis heute sehe ich das so. Und in diesen neuen, also für mich neuen Kreisen fühlte ich mich sehr wohl und ich habe das erste Mal Menschen kennengelernt, die mir helfen und die sich für mich interessieren, ohne dass sie dafür etwas zurück wollen oder dass sie sich selbst profilieren wollen. Eben Christen, kann man sagen. So fand ich eben wieder Zugang und Vertrauen zu den Menschen und auch zu der Welt. Das war der Schlüssel, nach dem ich immer gesucht habe. Und im Oktober 2008 nahm mich die Margit, also die Mutter vom Alex, mit auf eine Wallfahrt nach Medjugorje. Und von der Atmosphäre dort war ich völlig überwältigt. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Fleck gesehen, die so friedlich und liebevoll miteinander umgingen. Es ist Ich kannte das ja von Heavy-Metal-Konzerten, Massenveranstaltungen, aber da gab es immer Gewalt oder Schlägereien oder Pogo oder was weiß ich. Also auf jeden Fall war da immer Aggression und hier war Friede und Liebe spürbar. Und die Stimmung, die hat mich mitgerissen. Und ich durfte da auch eine intensive Gotteserfahrung machen, die bis heute wirklich prägend in meinem Leben ist. Heute sage ich dazu, das ist mein Thomas-Ereignis. Dort wurde ich wirklich zum Thomas. Weil wir sind dann mit der Pilgergruppe den Erscheinungsberg hochgestiegen und auf dem Gipfel haben wir uns dann, also bei dem Erscheinungsfleck haben wir uns dann im stillen Gebet, sind wir alle versunken und die Liebe Gottes hat mich in dem Augenblick ganz, ganz tief im Herzen berührt. Und ich kam da in diesem Augenblick zu der tiefen Erkenntnis, endlich dort zu sein, wo ich mein Leben lang hin wollte. Ich habe endlich Gott gefunden. So wie Thomas eben sagt, nachdem er ihn berührt an seinen Wunden und sagt, mein Herr und mein Gott. Genauso ging es mir in diesem Augenblick. Es war so klar für mich, ich habe endlich Gott gefunden. Und in dem Augenblick habe ich auch das erste Mal sowas wie einen Ruf zur Nachfolge Jesu gespürt und den Wunsch eben, mein ganzes Leben ihm zu schenken. Ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, in welchem Stand, ob ehelos oder in einer christlichen Familie, aber auf jeden Fall wollte ich als Christ mein Leben weiterleben. Als ich dann wieder zu Hause war, wollte ich dem Ruf, den ich verspürte, nachgehen und herausfinden, auf welchem Weg ich das tun sollte. Für mich war die erste Frage, die es zu klären galt, wie der kirchenrechtliche Stand meiner früheren standesamtlichen, in Anführungszeichen, Ehe zu bewerten ist. Und dazu wurde dann von meiner Heimatdiözese vom Würzburger Kirchengericht die Verbindung geprüft und letztlich für ungültig, also für nichtig erklärt worden. Und somit waren die kirchenrechtlichen Fragen zunächst geklärt und für mich blieb noch die Frage, in welcher Weise mich Jesus in seine Nachfolge ruft, ob ehelos oder nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall dem Willen Gottes folgen und nicht meinem. Ich habe damals auch gefragt, Gott, was willst du mit meinem Leben? Früher war es so, dass ich immer selber gedacht habe, ich wüsste, was richtig ist für mein Leben, beziehungsweise was meine Vergangenheit zeigt, was nicht richtig ist für mein Leben. Also ich habe nie Gott gefragt, was eigentlich sein Plan ist, sondern immer meinem Plan gefolgt. Und in diesem Augenblick habe ich Gottes Plan versucht, bin ich zu folgen. Und auf jeden Fall wollte ich aber eine Aufgabe in der Kirche zu der Zeit übernehmen, obwohl ich noch nicht genau wusste, in welche Richtung. Ich habe mich dann zum Interessentenkreis für das ständige Diakonat angemeldet und habe ein Fernstudium, also das Würzburger Fernkurs, dann in der Theologie begonnen. Weil dieser Weg, das ständige Diakonat, schloss ja eine Ehe nicht aus. Ich habe nur gedacht, ich will wenigstens mal anfangen, jetzt irgendwas zu tun. Es kam auch zu einer Versöhnung dann zwischen meiner Ex-Frau und mir. Sie nahm meine Veränderung sehr positiv wahr und respektierte meine Bekehrung auch und konnte sich selbst aber auf den christlichen Glauben nicht einlassen. Das war für sie nicht möglich, sie hat es auch nie kennengelernt, sie war selbst nicht getauft und ja. Aber trotzdem fand diese Versöhung statt und uns wurde beiden klar, dass wir nun eben getrennte Wege gehen. Mit ihren beiden Kindern, die eben die ganze Zeit auch sehr an mir hingen, blieb ich, also bis heute bin ich noch mit ihnen in Kontakt. Und beide Kinder habe ich dann auf dem Weg nach meiner Bekehrung zur Erstkommunion und auch zur Firmung begleitet. Also ich bin auch bei beiden der Firmpate. Wie man auch hier sieht, wie Gott eine Situation wirklich friedlich verwandeln kann, wenn man ihn machen lässt. Relativ bald nach meiner Bekehrung hatte ich dann das Glück, in einem Gebetskreis bei regelmäßigen Gebetstagen und an Wochenendseminaren den Lobpreis gestalten zu dürfen. Da ich ja früher in einer Heavy-Metal-Band Schlagzeug gespielt hatte, hatte ich gewisse Grundkenntnisse der, also Musik, kann man sagen. Metal ist da ein bisschen eine andere Hausnummer, aber irgendwas habe ich von Musik ein bisschen verstanden. Aber trotzdem ist es wirklich ein Wunder, wie Gott dann wandelt, weil früher habe ich quasi Krach gemacht mit meiner Band, mit meiner Heavy-Metal-Band und heute mache ich Lobpreis zur Ehre Gottes in der Kirche. Ich bekam so eben auch jede Menge Vorträge und Katechesen von Priestern, also in diesem Gebetskreis, wo ich da war, mit. Und die kamen aus der ganzen Welt und haben Vorträge gehalten. Und Gott hat so in mir vieles aufgeklärt und auch geheilt. Und ich wurde Stück für Stück freier von meinen Verletzungen und von dem Misstrauen gegenüber den Menschen. Das war eine sehr, sehr heilsame Zeit für mich damals. Und ich sprach oft mit den verschiedensten Priestern über meine Berufung und es klärte sich für mich mehr und mehr, dass Gott eben mich auf einem zölibatär priesterlichen Weg haben wollte. Jetzt blieb für mich nur noch die Frage, ob ich als Ordens- oder Diözesanpriester wirken sollte.
Sie hören hier bei Radio Horeb, Radio Maria, die Berufungsgeschichte von Pater Thomas Höflich, Passionisten, Pater aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz.
Eines Tages war dann Pater Klaus Holzer von den Passionisten als Referent in unserem Gebetskreis zu Gast. Ich habe mit ihm über meine Berufung dann gesprochen und die Frage nach dem Ordensstand, die sich mir stellte. Und er hat mich eingeladen, für ein paar Tage mal ins Kloster nach Schwarzenfeld zu kommen und mir das Klosterleben der Passionisten einfach mal anzuschauen. Ich war begeistert von dem Leben im Kloster und konnte mir ein solches Leben schon vorstellen. Aber trotzdem habe ich zusätzlich noch des Öfteren das Priesterseminar in Eichstätt besucht und lebte auch dort unter den Priesteramtskandidaten einige Tage mit. Auch hier hat es mir gut gefallen, aber die Vorstellung, irgendwann als Pfarrer alleine in einer Gemeinde zu sein, das war eben nicht so mein Fall. Ich sehnte mich nach einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Außerdem wollte ich auch missionarisch tätig sein und den Menschen durch meine Lebenserfahrung helfen, Gott zu finden. Die aktiv-kontemplative Lebensweise der Passionisten hat mir dabei am meisten zugesagt. Also habe ich bei den Passionisten angefragt, ob ich eintreten kann, und nach einigen Kirchen- und zivilrechtlichen, auch moralischen Dinge, die nach meinem Vorleben zu klären waren, trat ich dann am 19.10. bei den Passionisten, 19.10.2012, also vor 10 Jahren, bei den Passionisten ins Postulat ein. Und das Leben im Kloster, das begeistert mich bis heute. Ich kann mir nach wie vor nichts Schöneres oder kein schöneres Leben für mich vorstellen. Das soll aber nicht heißen, dass es im Klosterleben keine Schwierigkeiten gibt. Gerade zu Beginn meines Klosterlebens hatte ich viele innere Kämpfe zu bestehen in dieser neuen Lebensweise, in der totalen Nachfolge Jesu. Aber dennoch ging mein Weg der Heilung weiter, weil Gott hat mir eine immer tiefere Versöhnung mit meinem früheren Leben geschenkt. Ich durfte merken, wie eine Lebenserfahrung, wie ich sie mitbrachte, mir und anderen Menschen zum Segen werden kann. Zu Beginn meines Ordenslebens habe ich mich erst fast dafür geschämt, für meine Geschichte und all die Schandtaten, die ich früher getan habe, gerade gegenüber meinen Mitbrüdern, die aus ganz anderen Hintergründen kamen. Aber ich durfte erfahren, dass genau das mein Weg war, nicht den Weg der anderen Mitbrüder, sondern mein Weg waren andere. Und meine Erfahrungen der Verwandlung in meinem Leben wurde nun zum Segen für mich und für andere. Gerade in der Seelsorge wird es immer wieder deutlich. So konnte ich dann mein Leben, so wie es ist, wie es war und wie es heute ist, akzeptieren und bin heute einfach im Frieden damit. Und in der Zeit meines Eintritts, also kurz danach, nachdem ich eingetreten bin, ist dann meine Mutter an Lungenkrebs erkrankt und ich habe überlegt, ob es die richtige Entscheidung war, ins Kloster zu gehen. Meine Mutter hat mir dann gesagt, hat mir Mut gemacht und zu mir gesagt, es ist richtig, dort kannst du mir viel mehr helfen als hier. Sie hat eben, früher habe ich ja vorhin erzählt, auch nicht sehr moralisch gelebt, aber sie hat auch eine Bekehrung erlebt durch meine Bekehrung und noch viel mehr dann durch ihre Krankheit. Sie hat wieder zurück zu Gott gefunden. In dieser Zeit, die Anfangszeit, wo ich im Kloster war und sie dann krank war, hatten wir sehr viele Gespräche über die Liebe Gottes und die Schönheit unseres Glaubens. Das hat ihr Kraft gegeben und sie konnte damals ihre Krankheit annehmen. Nach 3 Jahren Kampf allerdings mit dem Krebs ist sie dann am 4. Februar 2015 gestorben. Aber trotzdem war sie total versöhnt mit ihrem Leben und ging, wie man fast sagen kann, voller Freude heim zum himmlischen Vater. Das war ein solches Wunder. Gott ist so groß, er hat sie wirklich auch zurückgeführt in seine Liebe. Und sie hat kurz vor ihrem Tod zu mir gesagt, ich habe keine Angst und ich bin bereit für das, was kommt. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, sagte sie, ist, dass ich bei deiner Priesterweihe nicht dabei sein kann. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du bist doch in dem Augenblick viel näher dran als ich. Gib mir einfach ein Zeichen an diesem Tag, habe ich zu ihr gesagt. Und sie versprach mir das Zeichen und es wurde am Tag meiner Priesterweihe Wirklichkeit. Als ich nach der Weihe, also bei der Weiheliturgie, nach der Handauflegung, das priesterliche Gewand angelegt bekam und das erste Mal als Priester sozusagen das Presbyterium betrat, war genau dort am Tag der Weihe ein Sonnenstrahl, ein einziger Sonnenstrahl, und der fiel genau auf mich. Und ich bin überzeugt, das war das Zeichen, das war meine Mutti. Allerdings, bevor ich zum Weihealtar schreiten durfte, hatte ich noch eine weitere Prüfung zu bestehen. Ich benötigte für die Weihe die Erlaubnis des Heiligen Stuhles des Vatikans. Grund dafür waren mein Kirchenaustritt und meine frühere standesamtliche, in Anführungszeichen, Ehe. Wenn man wieder in die Kirche eintritt, hat man damit zwar alle Rechte eines katholischen Laien, aber zum Ausführen eines Weiheamtes braucht's dazu die Zustimmung Roms. Und so musste ich dann Gutachten von verschiedenen Bischöfen, Priestern und Mitbrüdern einholen, die bestätigten, dass meine Bekehrung echt ist. Ich musste sogar ein persönliches Bittgesuch an den Papst schreiben. Aber dieses ganze Prozedere, das hat meine Liebe zur Kirche nicht gemindert, muss ich sagen, sondern im Gegenteil. Ich habe hier mehr und mehr die Sorge der Kirche erkannt, das Sakrament der Weihe damit durch dieses Prozedere auch zu schützen. Die Kirche ist meine sorgende Mutter und ich konnte ihr vertrauen. Ich habe mir gedacht, wenn Gott mich als Priester haben wollte, wird es die Kirche erkennen. Dennoch war es aber für mich wirklich eine wahre Geduldsprobe und ja, sehr, sehr schwierige Zeit. Einen Monat vor meiner Diakonenweihe im letzten Jahr, kam dann endlich die Erlaubnis aus Rom. Ich durfte Diakon und dann später Priester werden. Und ich war überglücklich. Ich bin da wirklich in den Tränen ausgebrochen vor meinen Oberen, die mir dann diese freudige Nachricht überbracht haben. Und dann wurde ich am 4.12. letztes Jahr 2021 zum Diakon und am 9.7.2022 zum Priester geweiht. Ich kann nur eins sagen, Deo gratias. Soweit meine Geschichte bis zum Priestertum.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Heute die Berufungsgeschichte von Pater Thomas Höflich. Pater Thomas, Sie haben doch sicher sich einen Primizspruch ausgesucht oder einen Professspruch, weiß nicht, wie das bei Ordensleuten dann ist. Haben Sie da so ein Leitwort oder eine Lieblingsbibelstelle, die Ihnen ganz wichtig geworden ist mit der Zeit?
Ja, also mein Primizspruch ist aus dem 1. Johannesbrief im 3. Kapitel, seht, wie groß die Liebe ist. Da geht's ja dann weiter, die der Vater uns geschenkt hat, wir heißen Kinder Gottes und sind es. Aber seht, wie groß die Liebe ist, ist mein Primizspruch, eben auch aus dem Grund, weil ich diese Liebe Gottes in meinem Leben so stark erfahren habe und diese Liebe Gottes auch wirklich darauf hinweisen will. Diese Liebe Gottes will ich mit meinem Leben und mit meinem Priestertum den Menschen verkünden.
Wenn heute Menschen von Gehorsam, Armut und Keuschheit hören, dann denken die wahrscheinlich, da ist jemand verrückt, weil das völlig dem normalen Lebensbild widerspricht. So ging es Ihnen wahrscheinlich auch. Oder was haben Sie früher über Ordensleute gedacht?
Genau das. Das ist verrückt.
Wie sehen Sie das? Also, wie sehen Sie es heute?
Genau andersrum. Nein, es ist ein Geschenk. Also die Ordensberufung und auch die Gelübde sind ein Geschenk, wirklich in der Nachfolge Gottes, in der Nachfolge Christi, weil es uns auf das Wesentliche zurückführt. Also gerade wir verzichten halt auf weltliche Dinge, die in der Welt wichtig sind, also gerade bei der Armut, aber auch im Gehorsam verzichten wir auf unsere freien, also zumindest, dass wir alles selber frei entscheiden, und in der Keuschheit verzichten wir auf die Sexualität, aber all das dient dazu, dass wir letztendlich alles gewinnen können dadurch, durch diese Gelübde, weil wir, indem wir uns einschränken oder indem wir das auch darauf verzichten, aus der Liebe Gottes raus, also aus der Liebe zu Gott raus, können wir eben am Endeffekt seine Liebe immer mehr gewinnen dadurch, weil es uns einfach, wie ich gesagt habe, auf das Wesentliche zurückführt, und das ist er, der dann ungeteilt auch in unserem Leben die größte Rolle spielt.
Also nicht Verzicht um des Verzichtes willen, sondern um Raum zu schaffen, Platz zu schaffen für Gott?
Ganz genau, das ist der Punkt. Also wenn man nur um des Verzichtens willens, ist es ja auch wieder so ein eigenes Ding. Wir möchten jetzt uns das selber irgendwo beweisen, dass wir das können in dieser Lebensform, und darum geht's überhaupt nicht. Dann wird's vermutlich auch größtenteils schief gehen, wenn wir das aus dieser Motivation heraus machen, weil wir sagen, wir verzichten einfach, weil das jetzt zu dem Stand gehört. Nein, es geht um ein Verzicht, um mehr zu gewinnen, eben um Raum zu schaffen, wie Sie gesagt haben, für Gott, der dann mehr in unser Leben einziehen kann.
Wie war das jetzt dann für Sie, die Priesterweihe? Was war für Sie der bewegendste Moment? Kann man so etwas überhaupt sagen?
Es ist schwierig, weil das ganze Wochenende, also es war Weihe und Klosterprimitz dann, das war dann am nächsten Tag, das ganze Wochenende war, ja, wie, der Himmel war offen, also das, ja, als ob ich geschwebt hätte an diesem ganzen Wochenende. Einfach, das war so ergreifend alles. Natürlich die Prostratio bei der Allerheiligen Litanei, wenn man dann auf dem Boden liegt, das ist schon was, wo einen immer berührt. Und gerade wo dann auch die Namenspatronin meiner Mutter aufgerufen wurde, das war schon ein bewegender Augenblick. Aber auch diese ganze Geste, vor Gott zu liegen und ja, irgendwo, ich muss jetzt wieder auf meine Mutter, einfach mit ihr gemeinsam da Gott zu loben, Gott zu ehren und wirklich da zu liegen vor dem Allerhöchsten und die ganzen Engel und Heiligen beten mit und dann natürlich die Handauflegung und wenn dann die ganzen Priester noch kommen und auch ihre Hände auflegen, das ist schon ein sehr bewegender Augenblick tatsächlich. Aber auch natürlich das mit diesem Sonnenstrahl, was ich vorhin erzählt habe, war sehr, sehr bewegend für mich.
Haben Sie noch Kontakte zu Ihren alten Bekannten von früher oder war irgendjemand dabei bei der Priesterweihe, der irgendwie das alles miterlebt hat?
Also von ganz früher nicht mehr. Der Alex war natürlich dabei, mein Arbeitskollege, und das war auch für ihn sehr ergreifend. Aber zu meinen früheren Freunden vor der Bekehrung habe ich leider, muss ich sagen, keinen Kontakt mehr. Ich hatte dann mit einem noch ein paar Jahre danach Kontakt, aber das ist dann irgendwie ja eingeschlafen, weil es ist halt, man lebt dann anders, hat vielleicht auch andere Interessen und man verliert sich aus den Augen. Aber Dinge, die halt für meine früheren Freunde wichtig waren, sind halt für mich jetzt einfach nicht mehr wichtig. Und somit hat es leider keiner jetzt miterlebt, die Weihe. Aber Sie wissen, also gerade meine Arbeitskollegen von früher, auch die anderen außer dem Alex, die wissen schon, dass ich jetzt den Weg ins Kloster gegangen bin und Priester geworden bin. Und sie haben auch, sie finden das gut. Können sich's für sich selber natürlich nicht vorstellen, aber finden das schon sehr mutig und gut, diesen Schritt zu gehen.
Die haben ja auch wahrscheinlich ihre Verwandlung miterlebt,
ja.
Zur Freude hin, wie Sie es uns eben beschrieben haben. Ja, Sie sind jetzt bei den Passionisten, denn Sie haben gesagt, 19.10. fing das Postulat an, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das der Gedenktag des heiligen Paul vom Kreuz, des Ordensgründers, oder?
Ja.
Genau. Was macht die Spiritualität von den Passionisten aus? Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen.
Gerne, ja. Also was das Name Passio schon sagt, steht das Leiden Christi bei uns im Zentrum. Aber das Leiden Christi nicht um das Leiden willen. Eben, es geht wieder um mehr, es geht um die Liebe, die dahinter steht. Also Christus hat gelitten für uns, weil er uns liebt und weil er uns erlösen wollte. Und deswegen hat er auch das Leid auf sich genommen, ist hinabgestiegen sozusagen in die Tiefen des Leids auch, um uns daraus auch zu erlösen. Also es gibt keinen, auch im Leid nicht, keinen unerlösten Bereich in unserem Leben mehr, dadurch, dass Christus diese ganzen Wege gegangen ist. Und das hat unseren Stifter Paul vom Kreuz so fasziniert, dass er gesagt hat, diese Liebe, die Gott uns damit zeigt, dass er für uns gelitten hat, er, der keine Schuld hatte, der keine Sünde hatte, hat die Sünde der Welt auf sich genommen ans Kreuz und hat diese furchtbaren Schmerzen ausgehalten aus Liebe zu uns. Und das hat ihn so fasziniert, dass er gesagt hat, unser Gründer, dieses Geheimnis müssen wir verkünden. Und wir legen außerdem aus den neben den drei klassischen Gelübden, die Sie schon angesprochen haben, noch ein viertes ab. Wir Passionisten, nämlich, dass wir das Gedächtnis an das Leiden Christi immer lebendig halten, dass wir das immer verkünden. Also wir haben darauf auch ein Gelübde abgelegt.
Ja, dann sind wir froh und danken Ihnen, dass Gott Sie zum Priester berufen hat und Sie Ja gesagt haben und auch zum Ordensmann. Es ist schön, dass es in Ihrem Orden immer noch so viele Berufungen gibt. Bei anderen Orden sieht das oft anders aus. Ein Grund zur Dankbarkeit, dass Menschen diesen Schritt tun. Wir wollen auch am Ende dieser Sendung um Berufungen beten. Wir haben ein Gebet von Johannes Paul II. Ausgesucht, das er einmal zum Welttag in seiner Botschaft zum Welttag, wie sagt man jetzt, Gebetstag. Für geistliche Berufe mitgeschrieben hat. Für alle noch der Hinweis, wenn Sie die Geschichte noch einmal nachhören wollen, in der Mediathek von Radio Horeb finden Sie die unter www.horeb.org oder Sie können wie immer auch eine CD bestellen, dann melden Sie sich beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Möchten Sie zum Schluss noch irgendetwas unseren Hörern mitgeben oder sagen? Das also kommt jetzt spontan.
Zunächst ist mir gerade was eingefallen, was ich mal unseren Postulanten gerade vor der Sendung versprochen habe, dass ich sie grüße. Also hiermit die Grüße an die Postulanten, weil sie gerade den Nachwuchs angesprochen haben, die ganz eifrig zuhören. Aber was gebe ich weiter an die Hörer? Also sicher, dass Gott uns unendlich liebt, dass euer Gebet, liebe Hörer, auch nie umsonst ist. Und ich möchte mich auch sehr herzlich und ganz von Herzen bei Ihnen bedanken für Ihr Gebet, weil letztendlich Ihr Gebet hat mich zurück zu Gott gebracht. Also Berufungen müssen erbeten werden und wir müssen wirklich um die Umkehr der Sünder beten. Und es ist nichts unmöglich, egal wie weit weg jemand von Gott ist. Gott kann ihn zurückholen. Wir müssen dafür beten. Und dann werden große Wunder weiterhin geschehen. Jetzt bete ich ja mit, aber für meine Bekehrung bedanke ich mich bei Ihnen von Herzen.
Danke. Dann wollen wir diese Sendung mit dem Gebet um geistliche Berufe abschließen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen, Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
Jesus, einziger Retter der Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Amen.
Dürfen wir Sie am Schluss um den Segen und in dem Fall auch um den Primitzsegen bitten?
Sehr gerne, ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, des heiligen Paul vom Kreuz, aller eurer Namenspatrone und aller Heiligen, segne euch mit allem Segen des Himmels und der Erde, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus und Maria.
In Ewigkeit.
In Ewigkeit.
Amen. Danke, Pater Thomas, und alles Gute, Gottes Segen auch für Ihren weiteren Weg.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
Danke auch Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.